Es geht darum, ein gutes Fundament zu legen für unsere Kinder. Wir haben so eine Serie, die starte ich heute, die heißt einfach schlicht und simpel Pädagogik. Und es ist auch dem geschuldet, dass Andreas natürlich ein Praktikum bei uns macht in diesem Monat. Und wir werden jetzt in dieser Predigt, dann in den nächsten zwei Talks, diesen nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag mit Lehrern und mit Müttern darüber sprechen, wie kann christliche Erziehung, wie kann Schulbildung, wie kann das alles irgendwo zusammenspielen. Und heute geht es darum, dass ich euch möchte gerne weitergeben, dass die Verantwortung für die Erziehung der Kinder nicht irgendwo delegiert werden kann, sondern bei uns liegt. Nicht bei uns als Kirche, sondern bei uns als Eltern, bei dir und bei mir, bei uns als Großeltern, bei unseren Kindern und Kindeskindern. Und wenn man so schaut, dort im Judentum, da haben sie die Tora gehabt, das sind die Gesetze, und dann haben sie dazu auch noch die Mischna gehabt, und die Mischna sind eigentlich die mündlich überlieferten Gebote und Gesetze, die für sie ziemlich gleichwertig waren. Und Mischna kann man so ein wenig frei übersetzen, Erinnerung. Immer wieder darüber reden, immer wieder darüber nachdenken, immer wieder das Teilen miteinander. So wie wir das auch machen, wir singen ja nicht einfach Lieder, damit wir ein bisschen Lieder gesungen haben, sondern in diesem Lied, das wir am Schluss hier gesungen haben, das ist das Schma Israel, höre Israel, und Gott ist allein, es gibt keinen anderen Gott. Und das ist das, was sie immer wieder sagen, immer wiederholen, immer wieder einschärfen, und dann wird es zum Teil eines Lebens. Ich habe mich überlegt, ja, wie lernt man eigentlich auswendig? Lernt jemand von euch noch irgendetwas auswendig? Gibt es das noch in unserem, ich gehe mal ein bisschen weg, da muss Josua nicht um den Pfosten herum mich anschauen. Lernt irgendjemand von euch noch etwas auswendig? Ja, was lernst du auswendig, Marlene? Bibelverse, okay. Es ist ja unglaublich, oder? Wenn ich manchmal so bei älteren Leuten vorbeigehe und auch wenn sie zum Beispiel nicht mehr so ganz im Schuss sind, im Kopf alles nicht mehr so präsent ist, vielleicht manchmal auch fragen, wie heißt du jetzt schon wieder? Und dann sage ich, ja, ich bin der Pastor der Viva-Kirche, der Sieltal-Kirche, der Kishona, ah ja, genau, da habe ich dich doch schon mal gesehen. Und dann irgendwann, wenn man zum Beispiel das Unser Vater mit ihnen beten, dann macht es plopp und es ist da. Einfach da. Und viele können auch das Glaubensbekenntnis, es ploppt auf und es ist einfach da. Oder wenn man im Altersheim ist und oder vielleicht auch im Spital ist, da hatte ich früher in Hinwil so eine Frau, die hat einen Chor geleitet, die hat nämlich gesagt, komm, wenn du gleich auch da bist, singen wir noch dieser kranken Person ein Lied. Und dann war es erstaunlich, was die Leute alles auswendig konnten. Wisst ihr warum? Weil sie es als Kinder gelernt haben. Weil es ihnen eingeschärft wurde. Es ist ihnen nicht zugefallen. Sie sind nicht einfach so durch den Schnee gestampft und plötzlich haben sie, zack, ein Paul Gerhardt-Lied mit 8 oder 9 Strophen auswendig gewusst. Das geschieht in der Regel nicht so. Dieses Ein, ja, das ist schade, aber es ist einfach das Leben. Ich meine, mal unter uns gesagt, was haltet in unserem Leben, was uns einfach so zufällt, außer der Gnade Gottes? Ja gut, wenn es deine Frau kocht. Nein, ist ein bisschen gemein. Nein, ich will damit sagen, wenn ihr zum Beispiel jetzt in dieser Neujahrszeit irgendwelche guten Vorsätze gefasst habt und gedacht habt, ich möchte ein weniger essen, damit ich weniger Gewicht auf die Waage bringe, ja, dann passiert auch das nicht einfach so. Wenn ihr denkt, ja, man müsste mehr Sport machen, dann ist das jetzt unglaublich hart, oder? Weil wer geht heute schon go rennen, außer die üblichen Verdächtigen. Gibt immer solche, die auch bei diesem Wetter da im Schnee herumstampfen. Aber es ist so ein bisschen, mach nicht so an. Wenn du etwas ändern willst in deinem Leben, dann musst du dranbleiben, 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 dranbleiben. In diesem Kurs Wachstum, den ich am letzten Mittwoch gestartet habe, wird es auch ein Stück weit um das gehen. Wir brauchen gute Fundamente und die legen wir langsam und dauerhaft. Die Israeliten haben dieses... Upsla. Kannst du mir mal weitermachen? Es geht hier nicht weiter mit meinem Taster. Die Israeliten haben diese Gebote bekommen, sozusagen als Grundgesetz, gleich noch eins weiter, als Grundgesetz. Eins weiter nochmals, es klickt hier nicht. Schauen, Batterie geht. Okay. Als Grundgesetz für ihr Leben im gelobten Land. Sie haben gewusst, unser Sozialwesen, wie wir als Volk unterwegs sind, braucht Rechte und auch Pflichten. Und Gott hat ihnen diese Gebote, diese Rechte gegeben, damit sie wissen, wie sie sich verhalten sollen in dem neuen Land, das sie einnehmen werden. Und darum mussten sie es auch wissen. Man geht davon aus, dass ziemlich früh viele aus dem Volk Israel auch lesen und schreiben konnten, weil sie das einander weitergegeben haben und weil es für sie wichtig war, Menschen des Wortes zu sein. Jetzt, wenn ich euch jetzt so einfach mal fragen würde, was wäre das Grundgesetz für uns Christen? Was würdet ihr antworten? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott lieben und den Nächsten lieben. Das ist so dieses Grundgerüst des Glaubens. Der Apostel Paulus kann sagen, in diesen zwei Geboten, da hängt das ganze Gesetz. Da ist alles daran festzumachen, auf das kann man alles beziehen. Gott lieben und den Nächsten lieben. Mit Gott in Ordnung leben, mit dem Nächsten leben, dass es den anderen nicht verletzt, nicht zerstört. Und die Israeliten haben ihre Gebote bekommen, damit sie wissen, wie sie sich im gelobten Land verhalten sollen. Ich würde jetzt dazufügen noch, wenn wir es ein bisschen ausführlicher haben wollen, könnten wir die Bergpredigt auch als unser Grundgesetz anschauen. Als das, was tragen soll, wie wir uns verhalten sollen in dieser Welt, aber was auch gilt im Reich Gottes. Und jetzt ist die Frage, was für ein Ziel haben wir Christen? Für was brauchen wir ein Grundgesetz? Was ordnet das in unserem Leben? Oder wo, vielleicht noch besser gefragt, wo wird es vollkommen umgesetzt sein? In der Ewigkeit. Wir werden irgendwann mal in der Ewigkeit sein und dort wird es keine Zwiespältigkeiten mehr geben, keine verdeckten Hintenherum-Dinger. Dort wird das volle Licht, die Klarheit Gottes sein und wir werden in seinem Licht stehen und wir werden das tun, was ihn ehrt und nichts anderes. Und wir werden ihn anbeten, werden ihm Lieder singen. Und wir werden mit ihm das Abendmahl feiern und es gibt so viele Dinge, die wir dort erleben werden und alles auf diesem Boden, dass Gott an erster Stelle steht und dass wir einander nichts zuleide tun. Das ist unser Grundgesetz und auch unser Ziel. Und alles, was wir hier auf dieser Erde tun, ist immer so eine Annäherung daran. Ein Versuchen, dort ranzukommen, ohne dass wir irgendwann mal vollkommen schaffen würden. Die Gültigkeit für die Israeliten war klar, sie sollen es für sich selbst nehmen, sie sollen es ihren Kindern weitergeben und ihren Kindeskindern weitergeben, sie sollen dauernd daran bleiben, du und deine Kinder und deine Kindeskinder. Und es ist so gut, wenn wir das einfach vor Augen halten, wo die Verantwortung liegt. Ich hatte mal eine Person in einer Kirche, die ist, als ich dort angefangen habe, ich war damals so 29, die ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, jetzt kommt dann unsere Tochter zu dir in den Unterricht. Ja, klar. Und du weißt, was das bedeutet. Ich habe 4 Kinder und alle 3, die vorher waren, die sind gläubig und gehen mit Jesus. Du weißt, was du zu tun hast. Da habe ich kurz geschluckt und der Geist Gottes kam über mich und ich habe geantwortet, weißt du, liebe Frau, ich sehe dein Anliegen, aber bei mir ist deine Tochter Maximum alle 2 Wochen 1,5 Stunden. Wie oft und wie viel Zeit verbringst du mit deiner Tochter? Also für mich ist die Verantwortung ganz klar. Und dann habe ich diese lustige Statistik gefunden. Einfluss auf die Kinder. Und das ist eine Statistik, die etwa 10, 15 Jahre alt ist, schätze ich mal. Und hier seht ihr, dass die Mutter auf die Kinder, auf die Jungen noch mehr Einfluss hat als auf die Mädchen. Das ist ein bisschen überraschend. Die Väter losen schon ein wenig ab, haben noch weniger Einfluss. Der Pastor hat noch weniger Einfluss, ohne dass ich es gewusst hätte. Die Statistik habe ich damals noch nicht gekannt. War das für mich klar, Großeltern. Und jetzt kommt das Entscheidende. Hier, ab hier, kommt die Gemeinde ins Spiel, kommt die Kirche ins Spiel. Hier ist die Verantwortung der Kirche. Könnt ihr sehen, wo die Verantwortung liegt für die Kinder? Man könnte jetzt, wenn man weltliche Einflüsse, und da werden wir nächsten Sonntag auch darüber sprechen, noch könnte man noch die Schule hinzunehmen, man könnte noch soziale Medien dazu nehmen. Es gibt heute noch viel mehr, das man bedenken kann. Aber so rein von dem her, wenn ihr erwartet, dass im Kids-Treff oder im Unterricht die großen entscheidenden Dinge bei euren Kindern geschehen, muss ich sagen, es kann sein. Es kann sein. Aber die Realität ist, dass ihr als Mütter und ihr als Väter den größten Einfluss auf eure Kinder habt. Ist ja eigentlich auch logisch. Ein Zitat dazu: Bei aller spezialisierten Ausbildung stellen Profis in der Kirche fest, wenn ein Kind keine grundlegende Pflege des Glaubens zu Hause erfährt, haben selbst die besten Lehrer und Lehrpläne nur eine minimale Wirkung. Eine Stunde pro Woche kann im Blick auf die Prägung der Persönlichkeit einfach nicht mit der täglichen Erfahrung mithalten. Gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Warum soll man die Gebote einhalten? Warum soll man das den Kindern weitergeben? Geht es darum, ihnen einfach irgendwelche Lasten aufzulegen? Ist es einfach so, dass wir sie irgendwo in ein frommes Schema hineinpressen müssen, dass irgendwo, irgendwer, irgendwann zufrieden ist? Mitnichten. Es geht vielmehr darum, dass es hier im Text heißt, auf dass du lange lebst. Es geht darum, ein langes, gutes Leben zu haben. Das ist das, was Gott für uns möchte. Das ist sein Gedanke, sein Plan über uns. Wenn er uns ansieht, dann denkt er, wie gut ist es, dass Stefan aufwachsen kann, sich entwickeln kann. Und wie gut ist es, dass er jetzt Bass spielt und noch mehr sich entwickeln kann. Wie gut ist es, dass er Neues wagt, Neues entdeckt. Er hat Gedanken des Heils und des Friedens über uns. Und jetzt frage ich euch mal so ganz spontan, wer möchte eigentlich unser Leben zerstören? Abgesehen von uns selbst? Der Teufel, der Satan, der zerstört, der umbringt, der Mörder ist von Anfang an. Das sind diese Dinge, die wir den Kindern lernen können. Wir können ihnen Zerstörung lernen oder wir können ihnen Leben lernen. Und die Gebote Gottes, die schützen unser Leben. Die Rechtsbestimmungen Gottes sind dazu da, um unserem Leben einen Raum zu geben, in dem wir uns entfalten können, ohne Angst. Wir werden das auch am Schluss in einem Lied singen, dort heißt es dann in einer Strophe, uns zum Schutz unsere Grenzen markiert, damit wir nicht darüber hinaus und plötzlich hinunterfallen. Es gibt viele Worte in der Bibel, vor allem im Alten Testament, die sind prophylaktische Worte. Und eins davon ist das hier. 2. Mose 15, 26. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, und jetzt kommt's, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott sagt uns hier in diesem Text durch Mose, wenn du in meinen Wegen gehst, dann gehst du in den Wegen des Lebens, des Segens und es tut dir gut. Ist das nicht eine wunderbare Sicht auf die Gebote Gottes? Es macht nicht klein. Ich habe letzten Mittwoch in diesem Kurs Wachstum den Leuten wieder gesagt, ich lese halt die Bibel immer sehr, sehr positiv. Weil ich einfach vom Grund her weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Weil ich im tiefsten Herzen drin weiß, was Gott mir auferlegt, das ist, was gut ist, auch wenn es mich manchmal nervt. Nervt im Sinn von, wenn ich denke, es müsste jetzt anders sein. Aber im tiefsten weiß ich, was Gott für mich will, das ist das Beste, was es überhaupt geben kann. Und wenn ich jetzt mit meinem Alter zurückschaue auf mein Leben und manchmal spüre, da wollte ich etwas, aber es ist anders gekommen, dann muss ich in allen Bereichen immer sagen, es ist aber besser gekommen, als wenn ich es gemacht hätte. Das ist Lebenserfahrung, meine Lebenserfahrung. Und darum auch hier, wenn du das Richtige tust, auf dem richtigen Weg gehst, dann wird es dir gut gehen. Stellt euch vor, ihr geht, ich war noch nie, aber hat mir letzten wieder jemand gesagt, in Valletschen ist es so wunderschön zum Laufen, also zum Wandern. Aber es ist auch gefährlich dort. Hat die Person gleich angehängt, geht manchmal recht runter und so. Und dann gibt es Wege, die sind klarer zu gehen und es gibt Wege, da kann man mal experimentell etwas probieren. Bis halt dann der Helikopter kommt und einem aus der Wand herausholt. Oder man abstürzt. Immer wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, oder auch hier in der Albiskette gibt es das auch, es gibt Wege, die sind gut ausgeschildert, da weiß man, da kann man durchgehen. Es gibt Wege, da könnte man, muss aber nicht. Und vielleicht ist es besser, wenn man die Kinder dann an die Hand nimmt, damit sie nicht abstürzen. Das machen wir auch. Wir gehen die guten Wege. Und der Weg, den Gott uns in seinen Geboten zeigt, das ist der gute, der gesunde, der heilsame Weg für unser Leben. In diesem Text heißt es zweimal hört. Hört her. Ich zeige es euch schnell hier. Hören und festhalten. Und dann hier, ich habe es markiert, höre Israel. Das heißt, Gott möchte Aufmerksamkeit. Nicht einfach nur so schnell mal dahin reden, mal schauen, vielleicht muss ich das heute dann auch wieder mal machen im Unterricht, sagen, so jetzt mal anlose, fertig geschwatzt, fertig geschlafen, jetzt hört her. Er möchte Aufmerksamkeit und er möchte Aufmerksamkeit für das, was er hier sagt. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und das ist so ein Alles-oder-Nichts-Wort. Es ist so ein Wort, wo man nicht Grautöne drin hat. Entweder alles für Gott oder es fällt ganz weg. Es gibt keinen halben Gottesdienst. Es gibt auch nicht so diese 35 anderen Wege, die man auch noch gehen kann, die auch noch irgendwo okay sind, sondern es gibt entweder dieses volle und ganze Ja zu Gott und seinen Wegen oder das traurig davongehen, sich abwenden. Und wenn es heißt, man soll Gott lieben, dann ist das ja gar nicht so einfach. Ich möchte mal alle Männer fragen, wie liebt ihr eigentlich eure Frauen? Kann mir das mal jemand sagen? Ich kann dann später eure Frauen fragen, ob sie es merken. Ja, wie liebt ihr eure Frauen? Habt ihr euch sicher schon Gedanken darüber gemacht? Also ich meine, Valentinstag liegt vor der Tür sozusagen. Wir machen dann auch einen Outreach am Samstag vorher. Wie liebt man? Dinge tun, an denen sie Freude haben. Danke, Christian. Rücksicht nehmen. Also nicht immer seine eigenen Dinge zuvorderst haben, sondern auch mal zurückstehen und sagen, okay, wenn es für dich so besser ist, machen wir es so. Auch wenn es so besser wäre. Theoretisch. Ja, das hört sich jetzt so borniert an und ich weiß nicht, warum ihr lacht. Ich meine, jeder denkt doch das, was er denkt, ist das Beste, oder nicht? Also, gut, Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Fragen wir mal die Frauen. Die Frauen haben sich sicher mehr Gedanken darüber gemacht. Wie liebt ihr euren Mann? Und man kann auch sagen, wie liebt ihr eure Kinder zum Beispiel? Kann auch jemand sagen, wie liebt man? Beten? In den Arm nehmen? Ja? Machen wir mir viel, meine Frau und ich, oder wenn wir so mit dem Auto fahren, wir haben ja einen Automaten. Oder während dem Fernsehschauen, Tatze raus, Liebeshändchen. Ein gutes Essen kochen, ja, Liebe geht durch den Magen. Das macht Freude. Ja? Zuhören, Zeit verbringen. Schnell vergeben, die Sachen nicht nachtragen, nicht wieder hervorkommen. Ich war mal in einer Gemeinde, da kam ein älterer Mann zu uns in die Gemeindeleitung und dann hat er hier reingegriffen, einen Zettel rausgenommen und auf diesem Zettel stand, was wir alles falsch gemacht haben in den letzten 5 Jahren. Wegen Vergeben ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, oder? Also ich dachte, komm, gib ihn jetzt ab. Ja, da drüben. Loben und ermutigen. Liebe Frauen, wir Männer, wir brauchen viel Lob und viel Ermutigung, weil wir immer so tun, als ob wir es im Griff haben, aber innerlich immer denken, mache ich es recht, mache ich es recht. Wir haben immer diesen, oder viele von uns haben diesen Druck, es richtig zu machen, es gut zu machen, manchmal auch gegenüber Gott. Gut, jetzt haben wir darüber nachgedacht, wie man Menschen liebt. Wie liebt man Gott? Das war nur der Anfahrtsweg. Sehr gut. Also, die Menschen lieben, die es uns nicht zurückgeben können. Gott in den Schwachen lieben. Sag's mal, ich habe es mal ein bisschen übersetzt. Sehr gut, danke Lilian. Wäre ich gar nicht selber drauf gekommen, ne? Sagt auch etwas über mich aus. Nochmals, lieben. Gott lieben ist eine Willenssache. Wenn ich es richtig verstehe, dann heißt das, ich entscheide mich zu lieben, so wie Gott sich entschieden hat, mich zu lieben. Zuhören und gehorchen. Wenn wir Jesus fragen würden, wie sollen wir ihn lieben? Dann würde er sagen, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ganz einfach. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und dann denkt man natürlich, ach, das hört sich aber jetzt wieder sehr, sehr schwer an, oder? Dann muss man nur lieben, aber dann liebt man und dann kommt der ganze Schwall aller Gebote noch mit. Wenn das Liebe heißt, wisst ihr, das Tolle bei Gott ist, dass er immer in Vorleistung geht. Er schreibt das Gesetz in dein Herz. Das heißt, er bringt seinen Willen, seine Gedanken ganz nahe an dich heran, in dein Herz, wenn du es zulässt. Und damit das geschieht, ist es immer wieder nötig, damit wir schauen, was soll in unserem Herzen Raum haben, was soll Platz haben. Wir geben dem Raum, was wir Raum geben wollen. egal in welchem Bereich, ihr könnt das ganz praktisch euch mal anschauen, oder was in eurer Wohnung herumsteht, das sind die Dinge, die euch wichtig sind, denn die anderen habt ihr schon weggeworfen oder denkt, ich werfe sie demnächst weg oder verschenke sie. Und vielleicht merkt ihr dann auch, wenn ihr mal darüber nachdenkt, ach, da habe ich viele Dinge, die sind mir eigentlich gar nicht mehr wichtig, dann räumt doch mal aus, sonst müssen es dann eure Kinder mal machen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollst du zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Ich finde einschärfen so ein tolles Wort, weil ich es selbst nicht mehr gebrauche. Aber es hat mich so überrascht, oder? Einschärfen heißt ganz nahe an das Kind heranbringen, ganz nahe an den Mensch heranbringen, immer wieder, immer wieder, immer wieder darüber reden, immer wieder darüber nachdenken, was könnte es sein. Der Apostel Paulus sagt an einer Stelle, wenn ich euch immer wieder dasselbe schreibe, immer wieder dasselbe wiederhole, dann macht es nicht mich müde, aber euch macht es gewiss. Und manchmal denkt man vielleicht, ja, jetzt habe ich es ja gesagt, jetzt sollte es klar sein. Und wenn wir in unser eigenes Leben schauen, wie wir lernen, dann merken wir, wir müssen Dinge oftmals hören, bis wir sie verstehen. Ein unglaublich geschätzter Lehrer von mir hat mal gesagt, wenn ihr ein Buch lest und ihr versteht auf Anhin gleich alles, was darin steht, dann hättet ihr es gar nicht lesen müssen. Denn es sind keine neuen Gedanken, die euren Verstand, euren Geist anregen, Neues zu denken, in diesem Buch enthalten. Wenn ihr aber ein Buch lest, da müsst ihr wieder zurück und nochmals lesen und denken, kann das wirklich sein und wie ist es, das zu verstehen? Dann kommt ihr weiter. Wir mussten damals die Dogmatik von Adolf Schlatter lesen und einige von uns hatten es da oben, dieses theologische Hochzeugs. Wann soll man darüber sprechen, über das Wort Gottes, über die Gebote, wenn man im Haus ist, wenn man reingeht, wenn man rausgeht, wenn man nur auf dem Weg ist, wenn man sich niederlegt, wenn man aufsteht, einfach immer. Und das ist das, was das Judentum zutiefst prägt, es ist ein Alltagsglaube. Und das ist das, was auch unser Christentum zutiefst prägt, es ist ein Alltagsglaube. Es geht nicht darum, am Sonntag eine gute Falle zu machen, gut auszusehen als Christ. Sondern es geht darum, dass unser Leben Christus widerspiegelt, in jedem Bereich. Selbst in unserem Versagen können wir uns als Christen ausweisen, durch das, dass wir Schuld eingestehen und Vergebung annehmen. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Weiß nicht, ob ihr euch schon mal überlegt habt, warum die Juden manchmal so Gebetsbändel haben oder so dieses Teil auf dem Kopf. Tefillim heißt es, glaube ich, bin ich ganz sicher. Der Grund ist, weil sie dieses Wort ernst nehmen. Sie nehmen es so ernst, dass sie das machen. Sie schreiben Bibelworte, Tora-Worte in diese Kästchen hier oben. Man sieht es gerade noch so knapp. Wo bist du? Hier. Batterie ist wirklich fast unten. Hier bei diesem, beim Auf oben dran seht ihr es oder beim Sie binden oben ganz am Bildrand. Dort seht ihr diese Kästchen, dort ist das Wort Gottes auf die Stirn geschrieben sozusagen. Ganz nahe an sich heran. Und ich habe mir überlegt, wie könnten wir das machen? Wenn wir mal etwas auswendig lernen möchten, Gottes Wort wieder mehr an unser Herz ranlassen, indem wir es mal eine Woche oder zwei oder drei in unserem Leben bewegen. Wie könnten wir das machen? Wie könnte das aussehen? Ich meine, so herumzulaufen wie diese Juden, das ist ja nicht so ganz unseres. Also meins ist es zumindest nicht. An dem Badzimmerspiegel hängen, zum Beispiel, dass ein wunderbares Wort für den Badzimmerspiegel wäre, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Und dann schaust du es an und denkst, Gott hat es gut gemacht. Auf einen Ziegelstein schreiben und unter das Kopfkissen legen. Früher, wenn man in der Schule eine Prüfung hatte und man wusste nicht alles, hat man es auf die Hand geschrieben. Also auf die Innenseite, oder? Dann manchmal hat man dann so geschwitzt, dass es verschmiert ist. Ja, was? Gut, da konnte man noch gut lesen, da konnte man kleiner schreiben. Oder an den Kühlschrank. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze, als dass man es wegschmeißt. Salz als das, was unser Leben, unser Glauben konserviert und reinigt. Kühlschrank, der auch konserviert. Überall. Ich habe zum Beispiel einfach, das ist jetzt nichts Frommes, aber einfach so erinnere ich mich, ich habe bei meinem Wohnmobil ein Bild auf dem Steuerrad mit einem Marder drauf. Ich habe einen meiner Enkel mal gebeten, dass er einen Marder ausmalt und den habe ich jetzt dort drauf, kann ich immer an ihn denken. Das ist darum, weil ich in der Motorhaube ein Marder-Warnschutzgerät habe. Und wenn ich losfahre, ohne dass ich es wegnehme, fällt es im Motor runter. Ich muss es zuerst rausnehmen. Immer wenn ich hinhocke und dann denke ich, ach ja, muss ich zuerst was machen. Also man kann x Dinge machen. Meine Frau zum Beispiel, die hatte ein Tablet und dann liest sie morgens manchmal etwas auf dem Tablet. Und wenn etwas ganz wichtig ist, dann nimmt sie einen Zettel und legt es vor das Tablet hin. Das Erste, was sie morgen sieht, ist, ich muss heute noch Brot kaufen. Oder irgendwas sonst machen. Wir können uns ganz viele solche Hilfen immer wieder einbauen in unser Leben und auch in das Leben unserer Kinder, indem wir sie zum Beispiel segnen, wenn sie aus dem Haus gehen, dass sie wissen, Gott ist mit ihnen. Eine zweite Statistik. Und dann schon bald der Schluss. Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen ihre Mutter als wirklich geistlich an. Ja, ihr könnt eure Kinder ja mal fragen, wie das bei euch ist. Also, wenn sie schon so das reflektieren können. Noch viel krasser, wie viel sehen ihren Vater als geistlich an? Was denkt ihr, woran liegt das? 23 ist nicht mal ein Viertel der Kinder sind nicht sicher, ob ihre Eltern geistlich unterwegs sind, ihre Väter geistlich unterwegs sind. Ist das nicht krass? Auch etwa 10, 15 Jahre. Also, ja. Aber ist es nicht erschütternd? Für mich, ganz ehrlich, für mich ist es erschütternd, dass die Kinder offensichtlich nicht so spontan sagen können, doch, mein Vater ist geistlich, er lebt geistlich. Und ich kann mir das nur so erklären, dass wir Väter unseren Kindern unser geistliches Leben, das zweifelsohne vorhanden ist, vorenthalten. Nicht teilen mit ihnen. Ihnen das irgendwie nicht nahe bringen, nicht sagen. Wie viel Prozent der Jugendlichen in der Mitte, wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde haben mit ihrer Mutter über den Glauben geredet? Puh. Väter sind noch viel schlechter. Auch wieder natürlich, weil sie immer weg sind, oder? Sie müssen Geld verdienen, dann wissen die Kinder auch, was das Wichtigste ist im Leben. Gut. Wir haben einen Auftrag, liebe Freunde. Ich bin überzeugt, wir haben einen Auftrag. Ich kann mich noch gut erinnern, Armin Mauerhofer von der FG, eine alte Koryphäe, hat mal gesagt, es ist unglaublich traurig und bedrückend, dass es uns nicht mal gelingt, unsere eigenen Kinder zu evangelisieren. Ohne jetzt live on stage, ohne Wilhelm Pauls, ohne diese großen Dinge, die man alles machen kann, haben wir Menschen um uns herum, die das Evangelium brauchen. Diese Menschen, die haben wir so intensiv um uns herum wie niemand sonst. Nutzt diese Chance. Ich bitte euch darum. Amen.